Heute lernen Sie Robert Betz kennen. Er ist Psychotherapeut und Buchautor von Büchern wie Raus aus den alten Schuhen, Erkenne dich in den Spiegeln des Lebens, Der kleine Führer zum großen Erfolg. Robert Betz, haben Sie Ihr eigenes Doppelbett schon zersägt? So ähnlich heißt ja ein weiteres Ihrer Bücher.
Richtig, ehrlich gesagt hatte ich noch nie ein Doppelbett.
Also Sie waren noch nie verheiratet?
Das schon, aber da gab es schon schnell zwei andere Betten zum Ausweichen.
Warum ist das wichtig? Damit man die eigene Persönlichkeit nicht verliert, also dass ich bleibt?
So würde es nicht groß aufhängen, sondern dass erstmal Abstand und Luft entsteht zwischen den beiden. Dass man auch freiwillig sagen kann, heute wollen wir nebeneinander schlafen und heute nicht. Sodass jeder, ich sag, die Frau hat ihre Tage und die Männer haben auch mal ihre Tage sozusagen. Die wollen auch mal allein schlafen.
Worüber haben Sie gestritten?
Ach, ich habe meine früheren Beziehungen waren geprägt durch meine Mutterverstrickung, die ja jeder Mann hat und jede Frau auch.
Und die haben Sie aufgelöst?
Ja, die habe ich aufgelöst. Da meine Mutter oft eine leidende Mutter war, sie oft operiert wurde, oft krank war, sie war schon 42, als ich kam als fünftes Kind, habe ich so eine Lehre zum Frauenretter gemacht bei meiner Mutter. Das fing schon bei mir im Kindergarten an. Meine Mutter beklagte sich immer, dass ich zu spät komme zum Mittagessen. Ich musste aber erst meine drei Freundinnen nach Hause bringen. Und als dann die Mutter einer Freundin starb, sagte der kleine Robert dann, ach Ulrike, mach dir nichts draus, ich heirate dich, und haben wir das Problem gelöst.
Und später haben Sie sozusagen Ihren Frauen immer geholfen, etwas zu tun, sie standen Ihnen immer zur Seite.
Ja, da rutscht man in so ein Muster rein und das hat Auswirkungen auf unsere Beziehung.
Und es ist ja so, dass man sich erstmal durch das Bewusstwerden das erste Mal entstrickt.
Ja, und das, vor dem Bewusstwerden kommen dann erstmal die Krisen und Konflikte, das heißt das Aufwachen in der Praxis von Beziehung, Partnerschaft oder auch am Arbeitsplatz.
Sie sind sich also immer wieder, wenn Sie in diese Falle getappt sind, bewusst geworden, ah, jetzt bin ich in der Falle.
Nein. Ja, im Nachhinein. Erstmal bezahlt man Fahrgeld sozusagen und danach sagt man, wie bin ich da nur reingekommen. Und wenn man das dann ein, zwei, dreimal gemacht hat, dann kratzt man sich am Kopf und fragt mal nach oder liest mal was und ja. Kierkegaard hat gesagt, wir leben vorwärts und wir erkennen rückwärts.
Wie lange sind Sie mit Ihrer Partnerin zusammen?
Ich bin jetzt mit keiner Partnerin zusammen. Ich bin selbstständig sozusagen auf eigenen Füßen, ohne feste Partnerschaft.
Ah ja, interessant.
Ja.
Seit wann?
Oh, das geht schon fast 10 Jahre. Da sind Sie erstaunt.
Ja, ich bin erstaunt.
Ja.
Ist das eine bewusste Entscheidung? Also wollen Sie nicht?
Nein, im Nachhinein könnte ich sagen, aber das wäre ein bisschen geschönt zu sagen. Ich will mich erstmal umgucken und bei mir selber ankommen. Aber so zur Reife für eine intensive Partnerschaft ist bisher mein Lebenswandel, der heißt von Hotel zu Hotel fahren. Ich wohne nur im Hotel, ich habe keine Wohnung in Deutschland und wohne also in Deutschland, Österreich, Schweiz und auch in Südtirol nur im Hotel.
Das heißt, Sie bräuchten eine Partnerin, die sehr selbstständig ist und sehr, sehr viel zu tun hat.
Das ist eine Definition oder eine, ja, die auf eigenen Beinen steht. Da können was kommen, weil eben meine Planung für ab nächstem Jahr sieht so aus, dass ich ungefähr ein Drittel des Jahres immer ein, zwei, drei Wochen lang in Griechenland bin. Sozusagen meine zweite Heimat auf der Insel Lesbos.
Warum haben Sie sich eigentlich Griechenland ausgesucht?
Das war einfach geführt, habe ich keine Ahnung gehabt. Ich habe jahrelang Französisch gelernt. Ich dachte, ich würde in Frankreich mal arbeiten können. Ich liebe auch Frankreich. Was passiert? Das ist Führung von oben. Auf einmal landen Sie in Griechenland. Habe ich keine Ahnung von gehabt.
Es hat denen einfach gefallen und gesagt, hier bleibe ich.
Nein, ich wurde dahin geführt. Nach Patmos bin ich gefahren. Habe mir das dann mal angeguckt, war super schön und dann bin ich da geblieben und da Patmos keinen Flughafen hat, kamen auf einmal drei Frauen in mein Leben in einem Jahr, die unabhängig voneinander sagten, geh mal nach Lesbos. Ich wusste gar nicht, wie es geschrieben wird. Und er sagt, wenn drei Frauen dasselbe sagen, sollte ein Mann darauf hören.
Was gefällt Ihnen an der Insel besonders?
Vieles. Die Insel ist eine sehr hochschwingende Energie. Das merken Sie, wenn Sie einen Tag da sind, wenn Sie in Natur sind. Die Insel hat eine ganze Menge heißer Quellen, Heilquellen. Da waren die Römer schon, Kaiser Hadrian schon hingesegelt. Ich habe sogar auf meinem Grundstück jetzt eine heiße Quelle gefunden. Das war sehr schön. 45 Grad heiß aus 120 Meter Tiefe. Aber wie lange die Natur? Lesbos ist bekannt für versteinerten Wald, Petrified Forest, einer der wenigen weltweit, so viele versteinerte Bäume zu finden sind. Lesbos ist bekannt für seine Vogelwelt, Ornithologen pilgern jedes Jahr dahin. Lesbos hat eine ganz kraftvolle Energie, wir sind zweitgrößter Olivenölproduzent neben Kreta, wir haben 13 Millionen Olivenbäume. Ich produziere mein eigenes Olivenöl übrigens jedes Jahr, so für die Feriengemeinde 4000 Flaschen, also es geht nicht, finden Sie nicht in keinem Geschäft und das macht alles größte Freude.
Herr Betz, was war schwierig zuletzt in Ihrer Beziehung? Woran ist es gescheitert?
Das ist schon länger her. Die 7 Jahre Ehe sind schon jetzt fast 20 Jahre her. einfach dadurch, dass ich sehr viel gearbeitet habe und sehr einseitig wie junge Männer in einer Firma die ganze Energie, ich würde sogar sagen auch die Sexualenergie, die Arbeit gesteckt habe. Das waren dann bis zu 80 Stunden und da haben sie Sonntagnachmittag 2-3 Stunden für die Frau und das ist der Frau natürlich zu wenig, obwohl sie sonst alles gut abliefern, für das materielle Wohl sorgen. Aber das reicht dann nicht, dass die jetzt Beziehung lebendig bleibt.
Das ist ja dieses Leistungsprinzip, wodurch man auch wiederum gefallen will, vielleicht auch gerade der Frau.
Der Frau, aber auch den Mustern von früher. Das sind die Erwartungen an kleine Jungen schon. Bring es, leiste es und dann bist du ein guter Mann in den Augen anderer. Von Frauen wird verlangt, sie kennen das alte Frauenmuster, dass unsere Mütter uns vorgelebt haben, für andere da sein. Für die Kinder, für die Eltern, für den Mann etc. Aber nicht an sich denken. Und da haben die Frauen und Männer was parallel. Am Ende sind sie leer und unglücklich, so mit 50 auch selten gesund.
Wie alt sind Sie jetzt?
Ich bin jetzt 62.
Wie kommt es eigentlich, dass gerade Sie eben in diese Falle getappt sind? Workaholic-Mentalität.
Vollkommen normales Muster. Wir sind orientiert auf das Machen und Tun. Wir wollen was erreichen. Wir wollen im Beruf was erreichen, wir wollen eine Familie gründen und so weiter. Aber wir wachen dann erst mit Krisen auf und die finden in der Regel, Frauen fangen da etwas früher an im Schnitt mit 35 bis 40, Männer halten länger durch, die fangen so mit 40, 42 an. Sie kommen dann in einer von 4, 5 Krisen, Körper, Psyche, Partnerschaft, Arbeit oder mit Kindern. Und diese Krisen sind dazu da, dass sie erstmal aufwachen, dass sie erstmal im Kopf fragen, wie habe ich das bisher gemacht? Wir haben ja keine Anleitung zum Leben.
Also mit anderen Worten, Sie sind also ja durch die Ehe aufgewacht, habe ich das richtig verstanden?
Nee,
haben dann von diesem Workaholic-Dasein, von diesem Abstand genommen oder sind Sie da erst richtig reingekommen?
Ich bin nicht durch die Ehe aufgewacht, sondern eher durch nächtliche Panikattacken. Das hatte ich 2 Jahre von 41 bis 43. Bisher lief alles wunderbar. Ich war sehr leistungsfähig. Und die Seele holt einen dann nachts ein. Das geschieht jetzt immer mehr Menschen, dass sie nicht schlafen können. Und bei dem einen gehen Gedanken durch den Kopf, bei dem anderen gehen Panikattacken oder Ängste hoch. Und auch dazu hatte ich keine Anleitung, wie man damit umgeht, weil das bekommt man auch noch niemals im Psychologiestudium gelehrt, wie man damit umgeht. Und da habe ich natürlich gesucht nach Lösungen und habe gemerkt, oh, wenn mir meine Kollegen Psychologen nicht helfen können, dann musst du dir selber helfen. Also musst du erst was ändern. Und dann habe ich andere Methoden gesucht, bin nach München gegangen, habe auch viel gefunden.
Genau, weil in München haben Sie ja die Reinkarnationstherapie kennengelernt.
Erstmal selber gemacht, 4 Wochen. Das war das erste Mal seit 15 Jahren ungefähr, dass ich etwas für mich gemacht habe, intensiv. 4 Wochen für mich, für mein Innenleben, woran die meisten Leute nicht denken. Und habe dann auch gesagt, das interessiert mich, das lerne ich mal ein Jahr lang. Und auf dem Weg bin ich mit vielen anderen Büchern, Kontakten, Autoren in Kontakt gekommen. Und hat mich sozusagen auf den Weg gebracht. Ich habe dann Spaß bekommen, das anderen Leuten mitzuerzählen. Und das hat Freude gemacht und dann kam langsam immer mehr.
Im Grunde genommen geht es ja darum, in die Eigenmacht zu kommen.
Genau, Eigenverantwortung zu kommen, das Leben in die eigenen Hände zu nehmen und wirklich zum Gestalter und Schöpfer des Lebens zu werden. Das ist uns bisher, obwohl es jetzt viele Lehrer gelehrt haben, nicht bewusst, dass wir das können. Wir haben doch von zu Hause aus gelernt, das Leben ist schwer, das Leben ist ein Kampf, das Leben ist kein Zuckerschlecken und ungerecht und bekommt nichts geschenkt. Und das sind alles unsere Glaubenssätze, die bestimmen unsere äußere Lebenswirklichkeit. Und dazu kommen die Gefühle, die wir selber erschaffen haben, die unterdrücken wir. Wir sind ja auch eine Flüchtlingsgesellschaft. Wir flüchten vor unseren Gefühlen. Und das kommt dann nach einer gewissen Zeit, kommt das hoch, ob das in Form von Symptomen, Hörsturz, Migräne, Krankheiten oder sonst was ist. Und das bringt uns dann auf den Boden. Erst einmal oft mit 40, 45, 50 sagen, wie funktioniert Leben eigentlich?
Herr Betz, welcher war denn Ihr schwierigster Glaubenssatz?
Mein Glaubenssatz kommt aus dem Mangel, es gibt nicht von allem genug oder ich bin nicht genug. Das kommt aus der Erziehung heraus, ich bin nicht genügend, ich genüge nicht und so weiter. Meine erste Krise hatte ich so mit 14 bis 17, kam von einem Internat in ein städtisches Gymnasium und musste dann meiner Klasse zurückgehen, hatte schlechte Noten und das kratzt schon am Selbstbewusstsein eines 14- bis 17-Jährigen. Und Gott sei Dank kann man im Leben öfter neu anfangen. Ich habe dann eine Lehre gemacht zum Industriekaufmann und ab da ging es schon aufwärts.
Sie haben später das Abendgymnasium in Bonn gemacht und das Abitur nachgeholt, Psychologie und Sozialpädagogik studiert in Hamburg.
Jawohl.
Von 1976 bis 1982. Geboren sind Sie wo?
Zwischen Köln und Bonn in einem Ort namens Troisdorf.
Als Kind von wie viel?
Ich war der 5.
Ihre Eltern haben was gemacht?
Mein Vater war auch Industriekaufmann und meine Mutter Hausfrau und katholische Sozialarbeiterin.
Und dieser Ort, in dem Sie waren, das war ja sehr ein kleiner Ort.
Das war ein kleines.
Man hat sich gekannt. Wie war dieses Aufwachsen dort?
Das war schön. Ich war direkt am Fluss, sind wir gewachsen. Wir konnten spielen, wir hatten Freiheit, viel mehr Freiheit als Kinder heute haben. Ich habe jetzt gelesen, dass ein Drittel aller Kinder nicht ohne Aufsicht also spielen können. Das war unglaublich. Also dagegen war das Paradies. Draußen am Fluss übernachten, einen schönen Garten haben. Also da habe ich schöne Erinnerungen dran.
Sie haben ja schon gesagt, dass Ihre Mutter eine sehr leidende Mutter war. Ihr Vater war der viel unterwegs? Haben Sie
Kontakt? Der war sehr pünktlich. Mein Vater arbeitete 1 Kilometer von uns, bei uns im Klöcknerwerken, ein Stahlwerk, wo ich dann auch meine Lehre gemacht habe. Das war ein sehr disziplinierter Vater, eher etwas strenger Vater, zurückgezogen, weil er war 5 Jahre in Kriegsgefangenschaft. Er ist 1910 geboren, also als Kind schon den Ersten Weltkrieg und dann als junger Mann im besten Alter den Zweiten Weltkrieg. Und das hat natürlich Spuren hinterlassen. Da verschließt man als Mann sein Herz und kann davon natürlich auch nicht reden danach. Ja, das wird verschlossen. Also ich habe ihn als relativ ernst und streng wahrgenommen.
Als abwesenden Vater im Grunde?
Nein, nicht abwesend. Also emotional abwesend.
Emotional abwesend, meine ich. Was hat das mit Ihnen gemacht? Davon schreiben Sie ja auch, als von den abwesenden Vätern,
dass Sie erstmal dagegen sind natürlich. Ne? Dass Sie erstmal rebellieren oder dass Sie dagegen sind oder dass Sie verurteilen. Ja, und das habe ich aber in Maßen nur gemacht. Ich habe letztlich mein eigenes Ding gemacht. Andererseits hatte er sogar mehr Zeit für mich, als ich dann vom Internat nach Hause kam, als für meinen Bruder. Der war noch neidisch, als er 57 war, darauf, dass mein Vater mit mir zum Schwimmen ging. Und das hatte ganz praktische Gründe. Er hatte früher sehr Behaarung, eine sehr starke Brustbehaarung. Die war dann dunkelschwarz, da hat er sich geschämt. Und als ich im Alter war, dann war sie silbergrau, dann ging das schon.
Und Sie haben gesagt, Sie haben ihn verurteilt. Also Sie haben irgendwie einfach Ressentiments gegen ihn gehabt. Vielleicht auch, weil die Mutter sich entsprechend geäußert hat?
Wenn ein Mann sehr verschlossen ist, herzverschlossen ist, nur arbeitet und man merkt, er ist nicht der glücklichste Mann der Welt, arbeitet nur, erfüllt seine Pflichten, hat er seinen Kegelbahn oder seinen Gesangsverein. Und dann, sagen wir, dann halten sie eher zur Mutter. Dann, wenn sie sehen, der Papa übt so eine Druckatmosphäre aus. Also, Sie kennen das, viele kennen das, wenn der Papa nach Hause kommt, dann verändert sich sofort die Atmosphäre. Man ist wie, ist halt gut drauf, schlecht drauf und so weiter. Ne? Insofern war ich tendenziell mehr auf der Mutterseite. Deswegen auch die Frauenversteherkarriere dann für ein paar Jahre.
Der Psychotherapeut Robert Betz ist heute bei uns. Sie hören das Radio Wohnzimmer auf Freie Südtirol. Am Mikrofon Sigrid Flänger. Herr Betz, Sie schreiben ja auch tatsächlich darüber, über den Mann, der in der Krise steckt, nicht wahr? Aus solchen Gründen, entweder weil der Vater gewalttätig ist, weil er abwesend ist, weil die Mutter sich schlecht über ihn äußert oder weil sie eben auch sehr stark an der Mutter hängen. Das kann man jetzt so schnell wahrscheinlich nicht in einer Radiostunde erklären, aber vielleicht in groben Zügen.
Ja, erstmal braucht der Mann Kontakt zu anderen Männern, denn da erkennt er sich selber. Die meisten Männer denken, bei mir war es nur so, wenn sie mit anderen Männern zusammen einen Tag oder eine Woche zusammen einen Urlaub machen oder einen Urlaub Seminar, was wir ja veranstalten, dann sind die Männer schon in unserer Woche nach 3 Stunden zusammen mit 30, 40 anderen Männern völlig anders drauf. Das heißt, sie begreifen, ich bin nicht allein. Was ich machen kann, ist diese Beziehung zum Vater und Mutter klären und dazu helfen meine Meditation. Mein Vater und ich und meine Mutter und ich, das sind innere Begegnungen mit dem Vater oder der Mutter. Egal, ob sie noch leben oder schon aus dem Körper gegangen sind, können Sie im Nachhinein, egal ob Sie 60 oder 80 oder 20 sind, Ihre Elternbeziehung innerlich klären. Denn wir sind mit Ihnen einfach verstrickt. Sie hatten die Macht, wir hatten die Ohnmacht, wir mussten Erwartungen erfüllen. Und das hat zur Verstrickung geführt. Und deswegen wählen viele Frauen und Männer ihren Partner entsprechend ihres Elternmusters. Das heißt, sie sind nicht frei in der Partnerwahl und in der Partnergestaltung, erzeugen dadurch sehr viel Leid und oft Wiederholungen. Frauen wollten es anders machen als ihre Mutter. 70-80% Frauen zeigen den Finger hoch. Und was wollten sie nicht sein? Sie wollten nicht schwach sein. Und der Mann in der Regel auch. Der Mann wollte nicht so sein wie sein Vater. Und wieso Energiegesetze funktionieren, was du nicht sein willst, das ziehst du an. Und sie sind dann sehr verwundert. Mit 40, 50, viele Männer haben Geld gemacht, haben Erfolg im Beruf, aber sind innerlich sehr leer. Haben vielleicht noch ihr Tennis oder ihr ein bisschen Sport. Aber sie haben sich nie geäußert, genauso wie die Kriegsgeneration nicht, wirklich über Gefühle. Das gilt ja als unmännlich. Die können dann nicht zur Frau kommen und sagen, du, ich habe heute Angst gehabt oder ich habe mich heute geschämt bei meinem Chef oder der hat mich so klein gemacht, kannst du mich mal in den Arm nehmen. Das bringt ja kaum ein Mann über die Lippen. Obwohl auch das zu uns gehören darf, wie zur Frau. Ich bin stark und ich darf auch schwach sein.
Naja, aber das dann zeigt das sich ja sozusagen wie der kleine Junge, der zur Mutter geht und die Frau übernimmt ja wieder diese Mutterrolle.
Ja, aber das ist ja
wiederum die Falle ist.
Die meisten Frauen wissen doch. Und das ist ja auch wahr und ist dann nicht schlimm. dass in jedem Mann ein kleiner Junge steckt, wie in jeder Frau nicht eine Zicke steckt, sondern ein kleines Mädchen steckt. Und wenn sie emotional wird, dann rutscht sie meistens ins kleine Mädchen, zetert und fordert und schimpft und sonst was alles. Das heißt, da dürfen wir anerkennen, dass wir in erwachsenen Körpern zwar immer ein Kind haben und nicht, dass die Frau für den kleinen Jungen zuständig ist, sondern der Mann selber darf sich ermächtigen, für seinen kleinen inneren Jungen und die Frau für ihr kleines Mädchen zu sorgen. Und dann kommen Ehen in Ordnung.
Trotzdem möchte ich nochmal auf diese Mutterrolle zu sprechen kommen, denn das ist ja genau die Falle. Also da kommen ja Frauen dann wieder schlecht raus, wenn sie so mal da drinnen sind. Ja, das ist ja genau das Problem, wenn sie zu oft diese Mutterrolle übernehmen.
Das ist ein Problem. Das ist eine Situation, die Mutter-Sohn. Konstellation. Es gibt genauso oft die Vater-Tochter-Konstellation, die gibt es genauso umgekehrt. Da darf die Frau verstehen, sie darf für ihr Glück und ihre Zeit für sich, also für ihr persönliches Glück, für ihr Innenleben, auch selbst die Verantwortung übernehmen und zum Beispiel Nein sagen lernen. Das haben wir nicht gelernt.
Herr Betz, bleiben wir doch mal bei dem Mann, der nach Hause kommt und von der Freundin in den Arm genommen wird.
Ja.
Ist es nicht auch ein anderer Weg, sich nicht in die Arme der Frau zu schmeißen, sage ich jetzt mal, sondern sich einfach dieser Trauer und dieses Angstgefühls bewusst zu werden und einfach ganz selber mit dem zurechtzukommen? Das führt den Mann doch dann in die Stärke. Und das andere, wenn er nämlich Hilfe bei seiner eigenen Frau sucht, führt es ihn in die Schwäche.
Nein, beides ist wichtig. Es ist schön, wenn man sich dem Partner gegenüber verletzlich zeigen kann. Dann sagt, mir geht's gerade nicht gut. Wenn man allerdings selber keine Verantwortung übernimmt und sagt, ich tue nichts für mich, die Frau soll mich retten oder der Mann soll mich retten, dann ist es ein Helfersyndrom. Dann bringt das nicht viel. Das heißt, Sie haben schon recht, der Mann darf für sich selbst die Verantwortung übernehmen und lernen, entweder mit der Hilfe oder mit anderen Männern oder selbst mit solchen Meditationen, Ordnung zu machen in sich. Das heißt, sich mit seinem Vater zu versöhnen, seiner Mutter und das zu klären. Genauso die Frau. Aber trotzdem besteht ja eine Ehe aus Begegnung der Nähe, nicht nur im Bett, sondern eben des intimen Austauschs, des sich wahrhaftig Zeigens. Und da fehlt es ja bei unseren Partnerschaften doch sehr, denn es wird nirgendwo so viel ohne Worte gelogen wie in einer Ehe und Partnerschaft. Das heißt, die Männer sagen einfach ihren Frauen und die Frauen sagen ihren Männern oft nicht, sehr oft nicht, was in ihnen vorgeht, weil sie Angst haben, der andere würde sie zurückweisen oder könnte mit ihrer Schwäche umgehen oder sonst was.
Herr Betz, wenn man sich nochmal Ihre Worte vor Augen führt, Sie haben gesagt, dass es ganz wichtig ist für Männer, sich in Männerrunden zu treffen, auch deswegen vielleicht, um andere Vorbilder bzw. andere Männer kennenzulernen, Austausch. Verhaltensweisen und so weiter.
Sich zu sehen, sich im Vergleich mit anderen zu sehen und sich gegenseitig zu unterstützen, erstmal zu verstehen, ich bin nicht alleine und diese Muster zu erkennen, die Muster gegenüber den Vätern. Weil wir haben Frauen wie Männer ähnliche Muster. Die Väter sind, wie wir eben schon festgestellt haben, meistens abwesend, entweder physisch oder gehen weg oder sind emotional verschlossen. Das hat für die Frau wie für den Mann große Auswirkungen. Für die Frau in der Partnerschaftswahl und in der Beziehungsgestaltung und für den Mann, der hat dann keinen Vater hinter sich. Das stärkt ihn nicht. Der geht sozusagen geschwächt durchs Leben. Wenn ich nicht im Frieden bin mit meinem Vater, wenn er nicht hinter mir steht, dann habe ich ja kein Vorbild gehabt. Die Frau hat die Mutter gehabt als oft jetzt negativ Vorbild, wo sie gesagt hat, so will ich nicht werden. Aber die war da die ganze Zeit, die Mutter. Aber der Vater war oft weg. Insofern hat der Mann kein Vorbild gehabt. Und die Mutter kann ihm nicht beibringen, wie ein Mann ist. Insofern schaut der Mann nur, was wird von Männern erwartet, fleißig sein, diszipliniert sein, arbeiten, Geld verdienen, Familie gründen, bezahlen etc. Und das tut er dann 10, 20 Jahre. Und am Ende hat er gemerkt, ich habe keine Anleitung gehabt, meine Ehe ist kaputt oder irgendwas läuft nicht, mein Körper ist Burnout oder irgendeine andere der Krisen. Und dann kratzt er sich am Kopf mit 40, 45 und sagt, ich habe doch alles so gemacht, ich war brav, nett, fleißig, angepasst und sonst was, habe nicht so viel getrunken und sonst was alles. Ja. Und shit, die Ehe ist kaputt oder sonst was oder der Körper.
Und der Mann, der dann ein Mann ist, der kann über seine Gefühle sprechen, er fühlt die Liebe.
Er lernt's, ja.
Okay. Er hat Orientierung, also er weiß, wo es lang geht.
Er macht sein Ding letztlich. Er weiß, was sein Herz zum Singen bringt und passt sich an jede Ecke seiner Frau an. Oder ich habe hier Führungskräfte im Seminar gehabt vor kurzem. Der war Vertriebsdirektor, der sagte, ich wollte mir ein Motorrad kaufen vor 10 Jahren. Da sagt meine Frau, solange die Kinder nicht 18 sind, kaufst du dir kein Motorrad. Ein anderer wollte dreimal die Woche joggen gehen. Er sagt, du gehst einmal die Woche joggen. Klar, also das ist unglaublich, was Männer, die im Beruf ihren Mann stehen, echt hohe Funktionen haben, was da zu Hause passiert. Ich sag oft, wenn der Mann nach Hause kommt, dann Auf der Fußmatte schon mutiert er zum kleinen Jungen oft. Ja, das ist kein Vorwurf an die Männer, aber viele Männer wissen, dass sie emotional der Frau nicht gewachsen sind, weil sie ihr Herz verschlossen haben. Ihr Frauen, ihr redet mehr mit anderen Frauen, ihr seid näher am Herzen, ihr könnt mit Emotionen besser umgehen, auch wenn viel Zickerei zwischen Frauen ist und so weiter, nicht die Frauen alle glücklich sind. Aber wir Männer sind schon trainiert darauf, erstmal mit dem Kopf durch die Welt zu gehen.
Herr Betz, wo stehen Sie denn selbst als Mann?
Das ist eine witzige Frage. Wo stehe ich? Ich stehe auf meinen eigenen Beinen und stehe gut im Leben. Wie meinen Sie das genau? Wo stehe ich als Mann?
Wo stehen Sie insofern, was Ihre emotionale, Ihre Liebe betrifft? Haben Sie das schon alles jetzt geschafft, nachdem Sie ja so viel darüber schreiben und so viel darüber wissen und sich auch viele Meditationen hinter sich gebracht haben?
Ja, ich bin zumindest sehr, sehr, sehr zufrieden mit mir. Besonders im Verhältnis von mir zu mir selbst. Und das ist das Entscheidende. Ich kann sehr gut mit mir alleine sein. Ich kann gut mit mir umkommen. Ich gehe, habe sehr gute Freunde mit gutem Austausch, Männer und Frauen. Und wir sehen uns hier und da, was mein Terminplan zulässt. Aber das Wichtige ist, dass ich mein Herz geöffnet habe, zum Beispiel für den kleinen Robert. Das war mir früher, vor 10 Jahren, habe ich vielleicht gedacht, ja, machst du mal eine Meditation dazu, zu der Vergangenheit. Aber heute habe ich ein lebendiges Verhältnis zu dem. Ja, und sorge, dass der Spaß hat im Leben bei aller Arbeit.
Ja, was heißt das? Spaß haben heißt, Sie gehen Skifahren, Sie gehen schwimmen oder sowas?
Ich gehe zum Beispiel schwimmen. Ist zum Beispiel etwas, ich gehe in die Natur, ich mache viele Pausen und gucke, dass ich ermüde, sondern dass die Dinge, die ich tue, wie Vorträge, Seminare, immer wieder große Freude macht.
Dass sie lebendig bleiben praktisch.
Ja, ja.
Aber sprechen Sie auch mit dem kleinen Robert?
Ja, ja, klar. Der hat sogar, den setze ich sogar im Geist im Auto um Nebensitz mit einer dicken Decke, damit er aus dem Fenster gucken kann. Oder ja, viele andere Sachen. Wenn man an Eiscreme vorbeikommt, Eisdeal und so weiter. Ich war letztens in München vor ein paar Wochen, dann komme ich da am Geschäft vorbei. Und war so ein Glasgeschäft. Ich habe immer nicht geguckt. Und da stehen im Schaufenster lauter Bottiche mit Murmeln, ja. Und dann denke ich, boah, sehen die toll aus. Und ich denke, wer freut sich denn hier? Das war der kleine Robert, da habe ich gleich 30 Stück gekauft. Und die verschenke ich dann ab und zu. Aber es macht einfach Spaß, so einfach in der Tasche zu spüren. Das ist typisch das Kind in einem. Ja? Was soll ein 62er Mann mit kleinen Murmeln anstellen? Sie fühlen sich einfach gut an. Runde Sache, glitzern. Und ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich als Kind mit Murmeln gespielt habe. Das sind so Kleinigkeiten. Ja, aber überhaupt die Sonne, das Genießen, wenn ich am Parkplatz bin, boah, da kommt die Sonne raus, da halte ich an, mache eine Pause und freue mich natürlich besonders, wenn ich nach Griechenland kann, alle 8 oder 9, 10 Wochen und ins Meer springen.
Da wohnen Sie nämlich?
Ja, letztlich wohne ich da, das ist die einzige Wohnung, ich habe da 2 Zimmer gemietet im kleinen Gästehaus.
Wenn Sie mal traurig sind, was machen Sie dann mit dem Robert?
Och, dann kann ich was machen. Da kann ich Musik hören, da kann ich Spaziergang machen, dann nehme ich einen innerlichen Arm, dann mache ich eine meiner Meditationen und sage, wenn Trauer da ist oder irgendein anderes Gefühl, dann gehe ich hin, schließe die Augen, das empfehle ich meinen Menschen immer wieder und sage, was jetzt da ist in dir, das darf jetzt da sein. Ich atme und fühle, wo sitzt die Trauer oder die Angst oder die Wut oder der Ärger und das geht in 5 Minuten, das bin ich immer in der Mitte. Aber ich war für mich da. Und wenn es stärker ist, dann machen wir es mal eine halbe Stunde.
Herr Petz, wo ist denn Ihre Mitte? Sitzt die im Herzen oder sitzt die im Bauch oder wo sitzt die denn?
Eindeutig in meinem Herzen, wo man spontan die Hand drauflegt, oft. Ja.
Und Ihr Bauchraum, ist der taub oder ist der lebendig?
Ja, ist ja schon sehr lebendig, weil das, was man kann ja auch sagt, ja, ein Bauchgefühl, je nach deinem Bauchgefühl, ich sag mal, was im Bauch angekommen ist, als Bauchgefühl, muss durchs Herz gegangen sein. Also Sie können genauso sagen, je nach deinem Bauchgefühl, was fühlt sich stimmig an? Dieses Herz sagt uns oder der Bauch zugleich. Das stimmt und das ist eine runde Sache und das fühlt sich nicht stimmig an. Das haben wir nicht gelernt, unsere Eltern haben uns das nicht vorgemacht, denn unsere Eltern waren nicht glücklich.
Also spricht nicht das Herz, sondern der Bauch, die Wahrheit?
Nein, das Herz ist das, aber es rutscht, es geht in den ganzen Körper. Dieses Herz ist das Zentrum eines Energiekörpers, wo der Bauch als Resonanzraum eine große Rolle spielt. Aber das Herz ist Experte für Freude, das Hirn hat da keine Ahnung von, das kann sich nur erinnern, wann hatte ich Freude, für Liebe. Und für inneres Wissen. Ihr, mein Herz, weiß genau, was für uns stimmt.
Im Bauch sitzt die Intuition, also das Wissen, das sitzt nicht im Herzen.
Aus meiner Sicht sagt, weiß das Herz, sondern strahlt es den ganzen Körper aus. Sie fühlen sich rundum wohl, wenn Sie in einer Situation sind, wo Sie sagen, das ist hier wunderbar. Wenn Sie in einen Raum reinkommen, wenn Sie eine Musik hören, wenn Sie mit einem Menschen zusammenkommen und das fühlt sich rund an, dann spüren Sie den ganzen Körper, da kommt Wärme auf, Entspannung. Das ist nicht nur am Herzen,
ja,
aber das.
Das ist ja Zentrum. Die Verbindung zwischen dem Kopf, der Ja sagt, zwischen dem Herzen, die Liebe, die zu spüren ist, ja, zwischen der Intuition, die die Wahrheit spürt.
Wenn wir das Herz zum Chef gemacht haben, wir haben ja alle gelernt in der Kindheit schon, das Herz mehr oder weniger zu verschließen und in den Kopf zu gehen und sagen, der Kopf, der muss wissen. Wir haben eine sehr kopforientierte, kopflastige Gesellschaft. Aber der Kopf hat keine Ahnung, wie wir glücklich werden. Er übernimmt Gedanken von anderen. Mhm. Steig dich an, sei brav, fleißig, pass dich an und dann bekommst du was. Und dieser Weg führt die Menschen in eine Krise, 100%. Und erst dann, mit 30, 40, 50, fangen Menschen an, ihr Herz wieder zu öffnen.
Ihr Herz und mehr wahrscheinlich. Und Sie haben ja wahrscheinlich eine sehr gute Intuition, sind verbunden mit was? Also mit etwas Höherem?
Ich sage, jeder hat eine innere Führung und da können Sie das Gott nennen, die Liebe nennen, die innere Führung, das höhere Selbst oder wie immer Sie es nennen wollen. Ich bin überzeugt, jeder hat alles in sich, Wissen und Weisheit für ein glückliches Leben. Und wenn wir anfangen, auf dieses Herz und auf den Körper zu hören, der geht analog mit dem Herzen, unser Körper gibt uns viele Signale, kleine Symptome, Enge, Schwere, Kälte und so weiter. Und das kommt aus derselben Richtung wie das Herz. Das Körper und Herz möchten, dass wir mal anfangen zu achten, was kommt da innerlich hoch. Und ich frage natürlich viel oft in den Vorträgen, frag dich, stimmt das für dich, was du da lebst, deine Arbeit, deine Partnerschaft? Und ich sage, das kommt, der eine sagt, das kommt aus dem Bauch. Ich sage, das Herz signalisiert uns, das fühlt sich nicht stimmig an. Und die sagen die meisten, ach ja, komm, ist gut, die anderen machen es auch, wir halten länger durch. Und der Körper parallel bringt Symptome. Ja? Und wir sagen aber, das geht noch, den anderen geht es auch nicht besser, besser, also mache ich weiter so, bis es nicht mehr geht. Mhm. Ja.
Also wer gegen dieses stimmige Gefühl arbeitet, also das Unstimmige tut, wird krank?
Auf Dauer ja, auf Dauer ja. Das heißt, wir können jede Krankheit nehmen, ob sie Krebs nehmen oder Herzinfarkt nehmen, da gab es 1000 Signale vorher. Alle sagen, ja, ich wusste es, wenn ich genau hingucke, das war vorher schon. Sie fühlen, ob sie glücklich sind, sie fühlen, ob sie die Arbeit lieben, die sie tun, ob sie das mit Liebe tun, was sie tun, das merken sie. Ob sie morgens mit Leichtigkeit, mit Freude aufstehen auf den neuen Tag, das merken sie alles. Und wenn das dauert ja nicht 2-3 Tage, sondern es geht über Monate, oft über Jahre, halten Menschen aus, etwas zu leben, Arbeit, Partnerschaft oder sonstige Situationen, wo sie, wenn sie ganz ehrlich 5 Minuten nur sagen, ich find's doof, es passt eigentlich nicht, es stimmt eigentlich nicht. Ja, dieses Herz sagt uns genau, was stimmt und was nicht stimmt, was rund ist, wo die Energie fließt, wo Freude ist und wo sie nicht fließt. Und wir haben aber oft das Gefühl, ich bin Ohnmacht, ich kann nichts ändern. Ich habe ein Kind, ich habe 2 Kinder, ich bin in Partnerschaft, ich habe meine Ratenzahlung zu machen und so weiter. Der Kopf macht dann gleich Panik. Ja, ich kann doch nicht alles aufgeben, aber darum geht es gar nicht. Es geht um das Wie. Wie gehe ich durch den Tag? Das ist mir ganz wichtig. Mache ich meine Pausen? Bringe ich einen Rhythmus ein? Frühstücke ich oder sage ich, mache ich hier Coffee to go, nur um eine halbe Stunde zu sparen? Und all diese Dinge. Da sind wir sehr aus unserer Mitte gefallen. Wir brauchen Rhythmus und Takt, genau wie die Natur das hat. Aber viele sind aus dem Takt gefallen, haben sich im vielen Denken und vielen Tun, Machen verloren, anstatt öfter sich hinzusetzen und zu fühlen, bei sich zu sein. Und überhaupt mal Inventur zu machen, zu sagen, hey, was läuft bei mir, in mir, zwischen uns, meiner Arbeit, nicht rund.
Das ist Reise Tirol am Mikrofon, Sigrid Flenger, Sie hören das Radio Wohnzimmer. Unser heutiger Gast ist Robert Betzest, Psychotherapeut und Sozialpädagoge, Referent und Buchautor. Herr Betz, Sie sagen, wir sind Empfänger von Energie und wir sind Sender von Energie.
Ja, und Speicher von Energie.
Und Speicher von Energie. Nun ist nicht jede Energie, die an uns herankommt, eine gute Energie.
Erstmal die Frage, was schicken wir raus? Denn als Sender sind wir am Rädchen, am Rad. Wir schicken raus Gedanken, Gefühle, Worte und Handlungen. Und kaum einer hat gelernt, auf die Qualität dieser Gedanken und Gefühle und Handlungen zu gucken. Das heißt, wir erschaffen unbewusst. Und dann ist die Frage, was kommt zurück? Denn was ich rausschicke, das kommt zurück. Also die erste Frage ist für mich, was schicke ich denn raus von morgens bis abends? Welche Gedanken über mich? Nehmen wir das Beispiel. Wer sagt dann schon selber, ich bin ein toller Mensch? Ich bin wunderbar oder ich liebe mich, ich bin in Ordnung, ich habe viele Erfahrungen gemacht, ich habe Krisen gemacht, ich habe Rückschläge erschnitten, aber ich liebe mich. Das denkt kaum einer. Wie viele Frauen sagen, ich liebe diesen meinen Körper? Keine 30%. Welcher Mann sagt, ich liebe meinen Körper? Frauen haben mehr mit Körperproblemen. Ja, wer sagt, ich bin zutiefst liebenswert? Da müssen wir mal reinhören, die Menschen, die das hören, sagen, Gott, das kann ich doch nicht sagen. Es kommt alle laut, das ist doch, Selbstlob stinkt doch, das geht doch gar nicht, ja? Und ich sage im Gegenteil, Selbstliebe hat mit Egoismus nichts zu tun. Im Gegenteil, Frauen und Männer, die sich selbst lieben, sind ein Segen für ihre Kinder, für ihre Partner, für ihre ganze Umwelt. Sie haben hier vielleicht Kollegen, da sehen sie morgens, wenn die reinkommen, sind immer so eine Fresse, ja? Also eine miese Laune, der könnte auch zu Hause bleiben, ne? So ein Mann oder eine Frau senkt die Schwingung in einer Firma. Und ein Mensch, der sich liebt mit offenem Herzen, sie anschaut und sagt, schönen guten Morgen, ich wünsche einen schönen Tag, ja, das ist aber schön, dass er da ist. Das heißt, wir sind Schwingungswesen, dieser Energiekörper, der um unseren Körper und durch ihn hindurch geht, der ist entweder in einer hohen Schwingung, das ist Freude, Liebe, Zufriedenheit, Gelassenheit, oder in einer niedrigen Schwingung, und das ist Wut, Ärger, Unzufriedenheit. Und wir, jede Frau, jeder Mann, bestimmt, was sie raussenden, und deswegen was zurücksenden, was zurückkommt. Wenn einer sich nicht geliebt fühlt von der Menschheit, ob von Frauen oder von Männern, dann darf er erstmal fragen, wie sehr wertschätze ich mich denn selbst? Die Selbstliebe ist ein großer Schlüssel, wenn sie stattfindet.
Oder so. Ein Schutz auch.
Gegen warum Schutz?
Schutz.
Warum wollen sie schützen?
Wenn andere Menschen hereinkommen und dann schlecht gelaunt sind, dann kann ich mich ja schützen
ist ein interessantes
durch meine eigene Selbstliebe.
Sie brauchen sich nicht zu schützen. Aber wenn Sie so denken, dann stimme ich Ihnen zu, aber wenn Sie schützen wollen, der Mensch, der schützen will, der hat Angst. Der muss aufpassen. Aber an das, was Sie glauben, worauf konzentrieren Sie sich? Sie glauben an die Existenz vieler negativer Energien. Was sagt das Leben? Dann schicke ich dir viele negative Energie. Ja? Ein Mensch, der in der Liebe ist, der hat keine Angst. Ja? Der kann einen Menschen umarmen, der so griesgrämig guckt wie nur was. Aber weil er in der Liebe ist zu sich, und der Mensch, der in der Liebe zu sich ist, öffnet auch sein Herz für griesgrämige und andere Menschen, die immer kritisieren, jammern, klagen und sonst was, weil er weiß, da ist letztlich ein kleines Kind drin, das nicht zufrieden ist. Ja, das unzufrieden ist. Das heißt, Selbstliebe ist kein Schutz, sondern etwas, was wir alle lernen dürfen, damit diese Welt anders wird. Ich sage, wenn diese Welt voller Menschen wäre, die sich selbst lieben, da gäbe es keine Kriege. Ja? Weil einer, der sich liebt, der hat auch ein Herz für andere. Aber da haben wir eine lange Tradition, ob in Südtirol, Deutschland, Schweiz oder Österreich oder wo immer, dass Selbstliebe eine unappetitliche Sache sei, die nicht bisher gefördert wird. Aber viele mehr Menschen lernen das jetzt. Ich habe schon vor 15 Jahren angefangen in Griechenland, hießen alle meine Seminare mich selbst und das Leben lieben lernen.
Das ist eben dieses Missverständnis oft, dass Selbstliebe mit Egoismus gleichgesetzt wird. Würden Sie sagen, der Egoismus sitzt im Kopf, die Selbstliebe im Herzen?
Ich würde sagen, der Egoist liebt sich überhaupt nicht. Er ist geprägt von Angst und Mangeldenken, streckt die Ellbogen aus und sagt, jetzt komme ich und du kriegst nichts. Das heißt, er will das größte Stück Kuchen haben. Das hat mit Selbstliebe nichts zu tun. Das ist basierend auf Angst. Es gibt nicht genug für alle. Dieser Egoist, ja, der denkt nur an sich. Das heißt, er ist nicht im Frieden mit sich. Er ist geprägt von Angst, hat Wut gegen andere, Wut auf andere. Es sind wie Tag und Nacht Unterschiede zwischen.
Also mit anderen Worten, der Egoist ist abgeschnitten eben von diesem Herzen,
ja,
und von der Selbstliebe.
Absolut. Es kommt aus dem Kopf, immer sagen, ich muss ja aufpassen, da gibt's Gefahren, da gibt's das, da muss ich aufpassen, genug bekomme, der kriegt nichts, da kommt ein neuer Kollege, aufpassen, dass nicht befördert wird. Der geht sogar hin und redet schlecht über andere, versucht andere zu schaden zu seinen eigenen Gunsten. Das hat mit Liebe gar nichts zu tun.
Der selbstliebende Mensch braucht das sozusagen nicht, weil er hat ja sich, er braucht dieses Außenrum gar nicht so richtig, denn er ist ja sich selbst vielleicht, wenn er ganz weit ist, genug.
Der sich selbstliebende Mensch ist ein hochsoziales Wesen, den die Menschheit braucht. Er ist ein Gesellschaftswesen, weil der selbstliebende Mensch erkennt in jedem anderen auch sich selbst. Der Mensch, der sich selbst liebt, dem macht es gerade so größte Freude, mit anderen zusammen zu sein, wie es mir jetzt mit Ihnen macht. Ja? Das heißt, das ist ein Kontakt. Ja, wir erleben uns ja nicht nur mit uns allein. Wir können allein auf einer Insel leben und so weiter, können mit sich klarkommen, aber da haben sie ja keine Wachstumsprozesse. Und sie haben keine Begegnungen. Und das Schönste ist, dann miteinander zu reden, ob ein Wein trinken oder sonst was machen. Erst da merke ich doch, wer ich bin. Durch diese Rückmeldung auch. Ja, und das Schöne ist, wenn beide ein offenes Herz haben, dann hat man hier eine Stunde verbracht und sagt, das war aber toll. Das hat mich berührt. Das hat mich voll gemacht. Das war unglaublich schön. Ja, also der selbstliebende Mensch ist ein hochsoziales Wesen, der gut mit anderen Menschen klarkommt, der sich nicht isoliert. Das wäre der Narzisst oder der Egoist. Aber Selbstliebe ist etwas, was die meisten Männer und Frauen jetzt in diesen Jahren wirklich lernen dürfen. Denn alles, was passiert, sie sehen ja, was in der Welt los ist, das ist das Ergebnis von Angst, Mangel und trennendem, verurteilendem Denken. Wir haben gelernt, uns selbst die Ehre, die Würde, die Liebe zu nehmen. Der selbstliebende Mensch ist einfach bei sich. Er kann zum Beispiel, wenn andere in Dramafallen reagieren. Wenn andere sagen, jetzt mal bei dem sich selbst die Meldung sagt, ich finde dich doof, dann reagiert der Mensch, der selber sich nicht liebt, mit Panik und schießt zurück und sagt selber, bist selber doof, als Beispiel. Der andere ist bei sich und weiß, dass er nicht doof ist oder nicht schlecht ist und kann aus einer ganz anderen Haltung sagen, interessant, was du da sagst, aber er haut ihn nicht um. Ja, und das ist der Unterschied. Das ist doch bei uns gerade, wenn so viel passiert in der Welt wie in Paris oder sonst was, ja, dass die Leute sofort umfallen, aus ihrer Mitte kippen und in Panik und Ohnmacht sind, weil diese Ohnmacht und Angst und Panik schon in ihnen war. Sie sind hilflos. Sag, was sollen wir jetzt machen? Lesen die Zeitung, sagt, diese Welt ist ja so, so schlecht und schlimm. Und da kommt die Angst der kleinen Kinder hoch. Und statt zu sagen, das, was geschieht, geschieht, das ist traurig. Ich kann die Trauer fühlen, ich kann Mitgefühl fühlen, aber ich kipp nicht weg.
Robert Betz ist heute unser Gast im Radio Wohnzimmer. Sie hören Reis Südtirol. Herr Betz, Sie sagen, dass Sie in Verbindung sind mit der geistigen Welt. Das ist immer so ein, fast schon ein inflationär gebrauchter Begriff, der vieles und nichts beinhaltet. Was heißt das für Sie?
Ja, das klingt für viele nach Hokuspokus und sonst was. Haben wir Verständnis für. Ich dränge das keinem auf. Ich sage es ganz ehrlich, dass ich ja vor 20 Jahren in Kontakt gekommen bin über eine mediale Frau. Die gibt es auch in Südtirol, solche Menschen, die einfach Kontakt haben zu der Welt, ich sag mal, aus der wir kommen. Wir sind von Haus, was heißt Spiritualität? Wir sind von Haus aus nicht erstmal körperliche Wesen, sondern sind Geist, die hier in den Körper inkarniert sind. Und zwar mit Bewusstheit. Das heißt, wir haben uns bewusst ausgesucht, sag ich, muss keiner glauben, in welche Familie wir kommen, was für einen Körper wir haben und auch welche grundsätzliches Lebensthema wir aufgreifen in unserem Leben. Also wo wir uns selbst hinsetzen, ja, ob zu Reihe oder woanders hin. Also welche Rolle wir spielen, ja, und welchen Erfahrungsweg wir machen wollen. Und in letzter Zeit, das gab es immer schon, aber in letzter Zeit steigt die Medialität vieler Frauen besonders, aber auch Männer, die einfach Kontakt haben mit, sie können es sagen, Brüder und Schwestern des Geistes der geistigen Welt, Freunde. Das sind wie Seelen wie Sie und ich, die zum großen Teil ihren Inkarnationszyklus abgeschlossen haben. Also sagen, ich begleite dich, wie so ein Mentor. Ja, also du gehst runter, sag ich mal ganz salopp.
So wie ein Engel.
Ja, wie ein Engel, genau. Das sind, letztlich sind wir alle Engel. Ja, auch wenn wir komische Vorstellungen mit Flügelchen haben. Engel haben keine Flügel, das sagen die immer wieder. Aber wenn ihr uns so haben wollt, dann sagt er, dann habt ihr alle Flügelchen. Ne? Und diese Seelen, männliche und weibliche, sind mit uns in Kontakt. Und ich habe so einen Mentor, den konnte ich jetzt vor 20 Jahren Gott sei Dank kennenlernen. Das war im Juli 95, erste Mal. Und ich hatte nichts gefragt und die Frau, die da als Medium arbeitete, redete eine Stunde lang ununterbrochen und der beantwortete mir alle Fragen, die ich noch nicht gestellt hatte. Und da war ich erstmal baff. Gleichzeitig aber hatte ich so ein Vertrauen, weil da so viel Liebe dabei war, dass ich sagte, boah, das ist ja unglaublich. Ich war zwar katholisch erzogen, aber sowas hatte ich noch nicht gehört. Ich war auch ein bisschen skeptisch am Anfang, aber so viel Wahrheit und so viel Herzberührung war da drin, dass ich dachte, das mache ich mal öfter. Und habe danach eine andere Dame, die Frau Schirnack, die heute noch die Monatsbotschaften auf meiner Website durchgibt von oben, sehr lange kontaktiert und tausende Fragen gestellt. Bin sehr neugierig. Wollte natürlich wissen, wie hängt das alles zusammen? Was passiert hier? Was passiert mit den Flüchtlingen? Woher kommt das? Ja.
Was hat sie gesagt?
Ja, das war zum Beispiel interessant, sehr interessant. In der Oktoberbotschaft können Sie das nachlesen auf meiner Website. Da schließt sich ein karmischer Kreis. Vor gut 70 Jahren hat Deutschland und Österreich zum Beispiel die Grenzen und die Herzen verschlossen und sehr viele Menschen rausgeschmissen und viele umgebracht. Und die Frage ist, könnten das nicht sein, die jetzt zurückkommen? Das heißt, da schließt sich ein Kreis. Das, was Aktio gleich Reaktio heißt, da kommt etwas zurück und wird dadurch wieder rund auch. Denn andere Länder sind lange nicht so betroffen. Und da fühlt sich mein Herz an, es fühlt sich stimmig an, dass hier etwas ausgeglichen wird, auch wieder Gesetz der Balance, ne, was Sie eben auch gesagt haben, etwas sehr extrem ist, da muss was ausgeglichen werden. Ich könnte sogar wirtschaftlich erklären oder das Beispiel, Deutschland ist ja Exportweltmeister seit vielen Jahrzehnten. Das heißt, wir bringen Waren raus in viele, viele Länder und werden oft von anderen Ländern auch angegriffen oder kritisiert, nicht nur von Frankreich, England, weil wir so ein merkwürdiges Handelsdefizit haben. Wir exportieren so und so viel und importieren sehr wenig. Und auf Dauer geht auch das nicht gut. Und sage ich ja salopp, wir sind bisher Exportweltmeister für Waren und jetzt sind wir Importweltmeister für Menschen. Und das hat dann wieder einen Ausgleich.
Und Sie selbst sind auch ein Medium?
Nee, ich habe eine sehr gute Anbindung. Alles das, was ich mache, geschieht in gutem Kontakt. Das heißt, wenn ich auf die Bühne gehe, dann bin ich sehr inspiriert. Das heißt, das merken Sie, wenn Sie im Vortrag sind morgen oder wann immer. Das fühlen die Menschen, dass das, was ich rauskommt, einfach aus dem Herzen kommt. Und ich channel nicht jetzt irgendwelche
Wege. Dass sich stimmig anfühlt eben.
Dass sich rund und stimmig und nach Liebe anfühlt und das Sinn macht, ja.
Mhm. Wenn Sie sagen, Sie sind mit der geistigen Welt verbunden, wie kann man sich das vorstellen? Bekommen Sie Botschaften? Sie sagen, Sie fühlen sich inspiriert, aber gibt es auch noch andere Möglichkeiten?
Mein Begleiter Filippo sagt, wenn du meine Stimme hören willst, hör auf dein Bauchgefühl. Wir sind so miteinander innerlich verbunden, dass du das rausbringst.
Also Sie kennen sogar den?
Filippo heißt einer, ja.
Und einer?
Ein anderer heißt Prophet Elias. Ja, es gibt zwei von dreien. Ja, das heißt, Sie müssen nicht denken, Sie müssen keinen Knopf schalten und sagen, jetzt komm mal durch oder so, oder wir Medium in Trance gehen oder auch nicht in Trance gehen, sondern es ist eine Zusammenarbeit. Sie können sich das vorstellen, als würde hinter Ihnen eine Dame oder ein Herr stehen und der flüstert Ihnen was ein, aber selbst das wäre noch zu getrennt. Sie spüren einfach, das kommt jetzt durch. Ich kann also beim Vortrag 5 Stunden da stehen und ohne Unterbrechung so sprechen, dass die Menschen sagen, das gibt mir was, das hat mich jetzt sehr berührt. Also keinen akademischen Vortrag, ohne Fremdworte und sonst was. Mich können 15-Jährige verstehen, sind in meinen Vorträgen und 80-Jährige. Männer wie Frauen. Und das heißt, das zeigt mir als Spiegelbild, das ist ein Herzwissen, was die Leute verstehen, was sie berührt. Und das freut mich, dass ich das tun kann. Und darum mache ich es, weil es jeden Abend wieder große Freude ist, wie gestern bei 700 Menschen in Graz. Auch in den Pausen gehe ich gerne zu ihnen hin und sage, bringt ihnen das was? Fühlen Sie berührt und das ist unglaublich.
Also das ist sozusagen auch Ihre Lebensphilosophie, die Sie uns gerade geschildert haben. Das ist Ihre Acht-Religion.
Ein kleiner Teil. Nein, eine Religion. Ich brauche nicht in die Kirche zu gehen, um an Gott oder das Göttliche oder die Liebe zu glauben. Die haben wir innen drin, die haben Sie drin, die habe ich drin. In unserem Herzen ist das Göttliche. Das heißt, Sie sagen vielleicht, ich glaube daran. Mein Herz, ich sage, ich weiß es, mein Herzwissen weiß das, dass wir alle und für die anderen unglaublich, auch der Terrorist von Haus aus, ein göttliches Wesen ist. Das gestehen ihm natürlich wenige zu heute, wenn er sowas macht. Ich glaube, dass wir Menschen uns eben verloren haben über viele tausend Jahre. Es gab mal Zeiten, wo die Menschheit ein höheres Bewusstsein hatte. Ein paar Relikte haben wir dann noch, wenn Sie die Pyramiden sehen und andere große Gebäude, wo die Leute gar nicht wissen, wir haben das damals geschafft vor so langer Zeit. Das war Ausdruck eines anderen Bewusstseins, anderer Fähigkeiten. Nicht nur anderer mentaler Fähigkeiten, mit denen sie viel bewegen konnten, sondern das war ein Herzwissen. Und die letzten 6000 Jahre ungefähr haben wir das verschüttet. Es gibt auch genug Liebe in der Welt. Die Leute denken immer, wenn sie in die Zeitung gucken, ist ja nur alles schlimm. Wenn sie sich umgucken, es gibt viele Menschen, die lieben. Es gibt viele wunderbare Paare. Es gibt viele Familien, in denen geliebt wird und so weiter. Da bin ich gegen die Schwarzmaler. Und dennoch haben wir in diesen Jahren eine große Veränderung in jedem Mann, in jeder Frau, in Partnerschaften, in Firmen, an Arbeitsplätzen. Veränderung eines Bewusstseins. Das heißt, viele Menschen, nicht nur die Jungen, die jetzt 20 sind, da kommen neue Jugendliche und junge Menschen, das auch, sondern auch die Älteren haben jetzt die Chance, einfach anders durchzublicken in dieser Welt. Heißt, anders mit anderen Augen auf die Welt zu schauen und nicht schwarz, schwarz, schwarz zu machen, sondern zu sagen, dass hier was geschieht, jede Krise, dass mein Mann mich verlassen, meine Frau mich verlassen hat, das ist eine Wachstumschance. Und die schauen auch, egal ob es eine schwere Krankheit oder eine Krise gab, da mich fragt das immer wieder, die sehen nach 3, 4, 5 Jahren, welchen Sinn das hatte. 90%. Und deswegen sage ich, wir erkennen das oft rückwärts. Aber wenn wir es jetzt oft genug rückwärts erkannt haben, kann ich ja meinen Schluss draus ziehen und muss nicht immer reinfallen in die nächste Krise. Sondern eine Krise ist dazu da, sag Mensch, wach auf. Was treibst du hier? Willst du weiter dein Herz verschließen, dich selbst nicht lieben, aber für andere da sein, wie die Frauen? Willst du weiter nur mal lochen, obwohl du morgen schon mit einem schweren Gefühl aufstehst? Das macht doch keinen Sinn. Willst du deine Migräne, deine Gelenkprobleme weiter aushalten oder möchtest du bewusster Schöpfer werden? Ich behaupte, große Teile von Ursache-Wirkungszusammenhängen des Lebens verstanden zu haben und gebe das mit großer Freude weiter.
Was war denn in Ihrem eigenen Leben noch so ganz wichtig, was Sie sozusagen, was Sie umgedreht hat oder wo Sie in eine andere Richtung gegangen sind? Ein Wendepunkt Ihres Lebens?
Ja, ich sagte, ich habe öfter mal kleine oder größere Krisen gehabt. Die erste war 3 Jahre mal, weil meine Mutter so katholisch war, war mein Bruder schon im Kloster, mal 10 Jahre als Bruder und habe mich dann gefragt, gehst du auch dahin? Und da ich wirklich in der Kindheit habe ich sehr starke Gottesnähe gespürt als Messdiener. Das war nicht aufgesetzt. Und wie es dann im Internat war für mich, kann ich nicht mehr aus meinen Erinnerung war es ganz positiv, nur nach 3 Jahren war es mir zu langweilig. Ich sagte, nee, ich will jetzt hier weg, ich will nach Hause. Wusste nicht, wenn ich das gewusst hätte, dass mit 14 dann die Krise anfängt, ich glaube, ich wäre da geblieben. Ja, weil ich war eben auf der Schule dann schlecht, weil diese Niveauunterschiede zwischen Internatsschule und städtischem Gymnasium so groß war. Ich wusste im Hinterkopf, dass ich nicht doof bin, aber es war trotzdem hart, die 3 Jahre. Und das hat an meinem damaligen Selbstwert sehr genagt. Und dann kamen Krisen, wie gesagt.
Also das heißt, Sie hatten schlechte Noten in der Schule?
Ja, bin mal zurückversetzt worden und so weiter. Und Gott sei Dank konnte ich anfangen, habe dann Industriekaufmann gelernt. Und das war toll mit 17. Das war ein toller Neuanfang und ich bin froh.
Realschule oder?
Nein, ich bin abgegangen vom Gymnasium und habe dann angefangen, eine Lehre zu machen. Das haben Sie ja auch hier, das duale System. Und es hat mir sehr viel Selbstbewusstsein gebracht, wirklich zu sehen und habe auch die Wirtschaft da lieben gelernt. Weil wenn Sie in der Firma arbeiten, kriegen Sie mehr vom Leben mit als am Gymnasium. Und das war für mich sehr, sehr wertvoll. Und ja, hat mir auch immer geholfen, während meines Studiums mein Geld zu verdienen. Ich habe im Studium immer männlichen Sekretär gespielt, 20 Euro schon vor 30, 35 Jahren bekommen. Das war sehr gut.
Mhm. Ja. Ihr Vater war ja auch Industriekaufmann.
Ja, ja.
Sind sozusagen seine erste Mal in seine Fußstapfen getreten.
Das auch wieder völlig unbewusst, ja. Es war ihm fast peinlich, dass ich in seiner Firma anfing, weil er hatte Angst gehabt, ich würde ihn blamieren. Ja. Ich weiß noch, hat mir nachher gesagt, oder seine Kollegen, dass all meine Abteilungsberichte erst zu ihm mussten, bevor sie zur Personalabteilung gingen. Damit der Kunde. Er wusste nicht, dass wir Söhne auf was drauf haben. Er war überzeugt, dass seine Söhne dumm waren. Das war sehr merkwürdig. Ja. Aber es muss von seinem eigenen mangelnden Selbstwert gekommen sein.
Später hat er gesehen, dass sie Erfolg haben. Sie sind in Deutschland bekannt.
Das ist schön gewachsen. Ich habe damals am Anfang 7 Jahre allein. Ich war am Bodensee und 7 Jahre allein gearbeitet. Habe selber meine Plakate verteilt und meine Flyer verteilt, ganz im Bodensee, Allgäu. So alles, was ich mit meinem kleinen Berlingo 1 Stunde fahren konnte, von Kempten bis Konstanz, Bregenz und so weiter, auch in Österreich, immer Vorarlberg. Und das war ein ganz kleiner Rahmen. Und ich habe es nicht gemacht, um Erfolg zu haben. Ich habe mir noch nie ein Ziel gesetzt. Das fragen die anderen, wie hast du das gemacht? Das ist so eine Strategie oder sowas. Ich sage, nein. Aber der Erfolg, muss ich sagen, ist langsam gewachsen wie bei einer Pflanze. Und das Wichtige ist, dass sie große Freude haben, dass es mit Herz tun und dass es beständig tun. Also für einen Mann wird nicht passen, alle 5 Jahre was Neues zu machen, sag ich mal. Frauen sind so sich wandelnde, die dürfen das. Zu einer Frau passt das anders. Das Wichtige ist, in der Balance zu bleiben. Zwar viel zu machen, wenn sie Spaß haben daran, aber die Pausen zu machen und wirklich Ja zu sagen. Kein Stress. Also ich bin nicht Burnout gefährdet oder sonst was. Dafür genieße ich das Leben zu sehr. Obwohl die Leute immer sagen, wenn ich ihren Plan sehe, wie schaffen sie das nur? Ich sage, tagsüber Rhythmus machen, Pausen machen. Die Pause ist das weibliche Element in unserem Tag. Und nicht in den Pausen herumdenken und machen und sonst was, sondern wirklich, geh in die Natur, setz dich auf die Bank, rauch eine Zigarette oder sonst was, egal, wenn du es magst und genießen kannst. Oder mach irgendwas. Aber lass mal den lieben Gott einen guten Mann sein und atme mal aus. Und wenn man das oft macht, dann fährt man abends nicht kaputt und erschöpft ins Bett, sondern sagt, das war ein runder, guter Tag. Ich war oft bei mir. Denn diese Burnout-Geschichte geschieht vor allen Dingen, weil wir keinen Kontakt haben, weder zum Körper noch zum Herzen und viele Fremdbestimmte oder Dinge tun, die aus dem Kopf kommen. Es gibt ja jetzt diesen schönen Bestseller von der Australierin 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Erster Grund, was die meisten Sterbenden bereuen, 12 Wochen, bevor sie sterben, ich hätte nicht so sehr nach den Erwartungen anderer leben sollen. Zweiter Punkt, ich hätte meine Gefühle mehr ausdrücken sollen. Dritter Punkt, ich hätte nicht nur den ganzen Fokus, sagen alle Männer, Fokus auf die Arbeit legen sollen. Vierter, ich hätte mehr Kontakt mit meinen Freunden halten sollen. Und fünfter, ich hätte mich entscheiden können, glücklich zu sein. Dass das von Sterbenden kommt, die Einsicht, ich hätte mich entscheiden können, ein glückliches Leben zu führen, das ist für mich am überraschendsten. Und das können alle, die jetzt noch leben und die glücklich sterben wollen, können sich das vielleicht mal vornehmen. Viele haben Angst ja vor dem Ding, das ist endlich. Aber wir haben ein endliches Leben in diesem Körper. Und es macht Sinn, sogar für 20-Jährige schon hinzugehen und sagen, wie möchte ich auf mein Leben mal zurückschauen? Was sind Qualitätskriterien, die ich jeden Tag leben möchte in der Woche? Und wenn ich das einführe und mich dazu entscheide, dann können wir mit einem Lächeln auf den Lippen Goodbye sagen irgendwann. Weil das ist doch das Schönste, am Ende eines Lebens zu sagen, das war eine runde Sache, das war eine erfüllte Sache, das hat mir Freude gemacht und danke, danke, danke für alles.
Und Ihre eigenen Qualitätskriterien sind eben, sich lebendig zu spüren, im Herzen zu spüren?
Stimmigkeit, Herz, Das alles, die Liebe ist das.
Aber jetzt ganz konkret, was wäre das?
Was? Liebe? Freude? Was?
Alles. Was bauen Sie denn in Ihre Woche ein?
Das, was ich tue, bewusst zu tun und mit Liebe zu tun. Ob ich Auto fahre, heute 7 Stunden, komme nicht erschöpft an. Das ist eine lange Strecke von Graz. Na, das sagen alle, oh, so lange auf der Autobahn, das ist ja anstrengend und so weiter. Und ich habe es genossen. Ja, das war so tolles Wetter. Hab hier da angehalten, mit irgendeinem so ein Monument von Soldaten, wo die da, kennen Sie so das runde Ding da, angeschaut. Einfach die Zeit, das ist ein Tipp für alle. Viele denken, ich muss so viele unwichtige Sachen machen. Badezimmer putzen, einkaufen, tanken gehen. Und sobald der Kopf sagt, das ist alles unwichtig, erzeugen Sie eine innere Leere. Warum ist das Badezimmerputzen wichtig? Weil es Ihre wertvoll gelebte Lebenszeit ist. Und es hängt davon ab, wie bin ich da mit mir? Mache ich das mit Freude, mit Dankbarkeit fürs Badezimmer, fürs Klo? Wäre doof, wenn es nicht da wäre. Das heißt, die Frage, wie mache ich das? Wie fahre ich Auto? Höre ich nur Radio, Werbung und so weiter? Kann ich das mal ausmachen? Höre ich anders als meine Musik-CD? Bin ich bei mir? Ich habe heute 3 Stunden nichts gehört, mit mir geredet. Weil es einfach die Gedanken klärt, im Kontakt mit mir ist. Als Beispiel eben, ne? Diese Sachen, wie gehe ich durch den Tag? Gehe ich in der halben Stunde mittags raus, meinen Park, setze mich auf die Bank und bin bei mir? Wir sind ja so außenorientiert mit so vielen Reizen, dass es wichtig ist, zu uns zurückzukommen, in die Mitte zu kommen und bei mir zu sein. Und da hilft es natürlich auch, wenn einer am Tag mal eine halbe Stunde die Augen zumacht und trotzdem nicht einschläft, sondern sagt, ich bin mal bereit zu fühlen. Ob mit einer CD oder ohne CD. Ich bin mal bereit, jetzt bei dem Kind zu sein bei mir. Oder ich bin bereit, meinen Körper nur zu fühlen und zu atmen. Oder meine Ängste oder sonst was zu durchfühlen. Das ist Transformation, wie ich es nenne, im Detail. Ängste, Wut, Neid, Eifersucht oder sonst was, Trauer, wird verwandelt, wenn ich mit Herzen bewusst fühle, in Freude. Mhm. Und das spricht sich langsam rum.
Herr Betz, ist Ihr Sinn besteht darin, anderen Menschen die Augen zu öffnen?
Oh, das klingt pathetisch. Wenn ich gebe das weiter, was ich selber erfahren habe und sage, ich gebe Impulse und jeder kann nehmen, was er will. Ich dränge es keinem auf. Ich sage auch nicht, das ist die einzige Wahrheit, das ist meine Wahrheit. Und jeder kann gucken und es anwenden, kostenlos. Sie finden 17 kostenlose Seminare. Sie können meine CDs kostenlos kopieren. Sie haben eine App kostenlos, Sie haben Facebook kostenlos, Sie haben vieles kostenlos. Von daher ist mir wichtig zu schenken. Mein Wunsch ist es, dass Menschen ausprobieren, was ich da anbiete. Und wer es nicht will, dann muss es nicht nehmen. Aber der Effekt ist, dass über 100.000 Menschen ihr Leben geändert haben. Bis heute. Wenn es nicht 200.000 oder 300.000 sind, das überblicke ich nicht.
Und das ist natürlich ein sehr befriedigendes Gefühl.
Das ist wunderbar. Das macht ein warmes Gefühl, natürlich. Und es motiviert natürlich, liebevoll weiter am Ball zu bleiben. Und zu schauen, was der liebe Gott mir gibt, was ich weitergeben kann.
Was genießen Sie denn außerhalb? Also ich kann mir vorstellen, dass Sie es genießen, auf der Bühne zu stehen, dass Sie auch diese Aufmerksamkeit genießen der Menschen, die Ihnen zuhören. Hm. Was genießen Sie denn noch besonders?
Och, eine Menge. Da müssen wir aber lange hier bleiben. Ob das ein gutes Glas Champagner ist oder ein guten Rotwein oder ein gutes Pilz. Ich hoffe, Sie haben hier in Südtirol ein gutes Pilz. Ob das in der Therme ist, in der Sauna ist, im Schwimmbad ist, ob das im Park ist oder allein am Parkplatz heute in der Sonne zu stehen und einfach nur 5 Minuten die Sonne aufs Gesicht scheinen zu lassen. Viele Dinge. Ich genieße wunderbare Musik. Ich habe so ungefähr meine 1.000 oder 2.000 CDs, die ich immer wieder rumwühle, wenn ich in Griechenland bin, die anhöre. Ich genieße die Natur. Ich genieße das heiße Wasser aus der Erde. Ich genieße viele Freunde. Ich koche sehr gerne, lade ein. Heute habe ich leider keine Wohnung. Früher in Lindau habe ich immer jeden Sonntag meditieren und schnabulieren gemacht. Ich habe einen halben Tag gekocht mit Freude für 16 Leute. Dann kamen die, 1 Stunde meditiert, 3 Stunden gegessen und getrunken. Mir macht es Freude, den Menschen Freude zu machen. Ich bin ein Schenker. Und das macht einfach die größte Freude.
Ja, dann viel, kann ich sagen, Spaß, Erfolg, alles Gute.
Herzlichen Dank.
Robert Betz, schön, dass Sie gekommen sind ins Radio Wohnzimmer. Rai Südtirol. Das ist unser Sender. Am Mikrofon verabschiedet sich Sigrid Flänger. Herr Betz, abschließend noch Ihr wichtigstes Lebensmotto.
Ich liebe das Leben und das Leben liebt mich. Das kann ich jedem empfehlen, nur in sein Herz zu schreiben.